Wenn ich da vorbeigehe, da gucke ich vor allen Dingen immer auf die Betriebsuhr. Und da steht 5:05 der Zeiger. Und das 5:05, das gibt mir immer einen richtigen Stich.
Durch die bröckelnden Mauern wachsen Bäume. Risse graben sich ohne Anordnung durch die Wände. Hier und da unterbrochen von Haken, Stromkästen, alten Steckdosen. Graffiti-Sprayer haben sich an den Wänden der weiten Werkhallen verewigt. Rostige Eisenträger ragen ins Leere. Ihre knubbeligen Stahlnieten bilden ein regelmäßiges Muster. Über Jahrzehnte hinweg aufgetragene Farbschichten blättern ab, entblößen eine Struktur aus Rost, Dreck, alter Farbe. Überall wachsen wilde Möhren, Brombeeren und Götterbäume. Moos macht sich an den zugewucherten Gehwegen zwischen den Werkhallen breit. Immer wenn ich an diesem alten, lange stillgelegten Fabrikgelände vorbeigehe, schaue ich durch die Zaunlücken. Dieser Ort in seiner Verlassenheit und wilden Schönheit zieht mich an. Eine Parallelwelt mitten in der Stadt.
Industrieruinen. Faszination und Wehmut. Feature von Judith Burger.
Die Fabrik ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Das Werktor mit schweren Ketten umhangen. Hier und da kann man hineinschauen. Ich stelle mir vor, wie es drinnen, in der Fabrik, in den riesigen Werkhallen, in den Büros aussieht. Ich müsste einfach über den Zaun klettern, aber das traue ich mich nicht. Obwohl ich manchmal jemanden über das Gelände huschen sehe, Stimmen höre.
Gab es überhaupt schon mal irgendwas, wo ich gesagt habe, da gehe ich jetzt nicht rein? Also der Einstieg jetzt in irgend so ein Objekt, sage ich jetzt mal, durch ein Kellerfenster oder so. Und der Keller ist dunkel und man weiß, man kommt jetzt nur dort rein. Und dann kriege ich meinetwegen zuerst mit dem Kopf zuerst in das Fenster rein und weiß ja nicht, was ist denn jetzt da unten.
Es gibt welche, die gehen einfach hinein in diese Fabriken, obwohl es verboten ist. Zwei sitzen jetzt auf meinem Sofa und sie wirken völlig normal. Ganz beiläufig erzählen sie mir gruselige Dinge.
Und ich kann mich noch erzählen, ich bin mal direkt auf so einer toten Katze da irgendwie gelandet. Das war schon ziemlich eklig. Da habe ich schon mal so einen kurzen, nach innen gekehrten Schrei irgendwie so. Und dann ging es schon. Oder wie oft wir uns schon erschrocken haben vor irgendwelchen lebenden Katzen. Die ganze Zeit klotzt einen die Katze schon an. Und man kriegt es natürlich nicht mit, dass die irgendwie einen Meter neben einen sitzt. Und dann bewegt die sich oder schreckt da auf und rennt da los oder faucht.
Die beiden nennen sich Maxelmann und Tofu-Bratwurst. Unter diesem Namen veröffentlichen sie ihre Fotos im Internet. Maxelmann und Tofu-Bratwurst sind Explorer, also Entdecker. In der Entdeckerszene heißen die verlassenen Betriebe Lost Places, verlorene Plätze. Es sind Plätze, die langsam aus unserem öffentlichen Raum verschwinden. Sie sind nicht verloren, aber verlassen, zerstört, verschlossen, bedrohlich manchmal, irgendwie deplatziert. Diese Orte haben Vergangenheit gespeichert, Stimmungen absorbiert. Gibt man bei Google den Begriff Lost Places ein, kommen etwa 570 Millionen Ergebnisse. Auch die Fotoplattform Flickr spuckt tausende Fotos von maroden Fabriken aus. Lost Places Leipzig, Lost Places Dresden, Lost Places Magdeburg. Verlassene Plätze gibt es weltweit. Es finden sich Fotos von verrotteten Vergnügungsparks in Japan, die jetzt Geisterparks sind. Und natürlich jede Menge Bilder vom Lost Places Klassiker, die Beelitz Heilstätten in Brandenburg. Und dazwischen immer wieder Fotos aus Leipziger Betrieben. VEB Globuswerke, Seifenfabrik Ozean, VEB Interdruck, Postbahnhof, VEB MLW Medizintechnik, VEB Gummiwaren, Fabrik El Guva, VEB Blechverformungswerk. Leipzig scheint ein Paradies für Menschen zu sein, die sich für diese verlorenen Plätze interessieren. Für Betriebe und Fabriken, die seit über 20 Jahren leer stehen. Überwuchern, verfallen, verrosten. Früher, vor der Wende von 1989, haben hier Menschen gearbeitet. Von früh bis spät. Im Schichtsystem.
Bet und Arbeit, sagt die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz.
Das war eigentlich schon am Ende der Lehrausbildung, wo ich dort dann als Revolverdreher gearbeitet habe. Und das war 1977. Also das war eine Werkstatt. Dieses Werkstattgebäude steht heute noch. Ich kann mich an viel Dreck erinnern, an großen Gestank da drin, nach Bohremulsion. Und das waren 8 Stunden Arbeit pro Schicht. 3-Schicht-Betrieb damals gewesen. Und es ging also da praktisch diese Drehteile zu fertigen dort mit maximal 16 Arbeitsgängen. Aber die Arbeit war ziemlich hart gewesen und auch mit viel Dreck und viel Gestank verbunden, muss man dazu sagen.
Kling, klang, kling, klang, tönt der Hammer mit seinem Sarg. Kling, klang, kling, klang, zerreißt die Ketten von Sklavenzwang. Kling, klang.
Thomas S. begann 1974 mit seiner Lehre im VEB Polygraph Leipzig, Betriebsteil 3. Dort wurden Druckmaschinen hergestellt. Bis zur Abwicklung des Betriebes 1990 arbeitete er hier. Er nennt sich immer noch Mitglied des Betriebes. In diesen Betriebsteil 3 des VEB Polygraph kommen auch ängstliche Entdecker, wie ich es bin, leicht hinein. Der freistehende Zaun ist umgekippt. Der Eingang liegt nicht direkt an der belebten Straße. Ich krieche durch ein Loch hinein und stehe sofort in einer Halle mit einem wunderschönen, aber kaputten Glasdach. Gedämpftes Licht steht in dem Raum. Der Straßenlärm von draußen dringt leise herein. Bei jedem Schritt knacken die Scherben auf dem Fußboden. Pflanzen kriechen an den Mauern hoch, die voller Graffitis sind. Es ist schön hier, aber entspannen kann ich mich nicht. Was, wenn die Polizei kommt oder ein Sicherheitsdienst vom jetzigen Eigentümer? Haben die Arbeiter hier früher eigentlich auch die Details bewundert? Die Weite der Hallen, den Stuck an der Fassade, die schönen Sprossenfenster?
Damals hat man vielleicht geflucht, früh, wenn man raus musste hier, 4:30 aufgestanden und dann schnell Frühstück rein und zum Betrieb gefahren mit der Straßenbahn, in übervollen Straßenbahnen. Und da hat man gesagt, ach, jetzt könntest du vielleicht mal noch eine Stunde schlafen oder sowas. Ne? Das ging ja damals nur am Wochenende. Und später hat man dann gesagt, da kam dann das, was man sich immer gewünscht hat, dass man eben nicht jeden Tag aufstehen musste, wo man dann arbeitslos war. Aber es war eben dann auch die finanzielle Einbuße und das Arbeitsleben, also dass man sich eben ausgetauscht hat oder dass man eben einen Kollegenkreis hatte, mit dem man doch mit einigen zumindest dann auch mal über was reden konnte, das war eben viel eben dann weg. Und es hat dann jeder nach der Wende sehen müssen, dass er seinen Weg geht und auch bestehen kann. Ne? Und arbeitsmäßig bin ich nach unten gefallen und bin eigentlich auch unten geblieben.
Thomas S. sitzt in seiner kleinen Wohnung in Leipzig-Grünau. Er hat sich auf das Interview gefreut, Kaffee gekocht und kleine Waffeln auf einem Teller drapiert. Jede Waffel ist mit einer Bananenscheibe verziert. Englische Gotik nennt Thomas S. die Architektur der ehemaligen Fabrik. Der hübsche Turm mit den kleinen Zinnen auf dem Hauptgebäude war für ihn immer wie ein kleines Wahrzeichen von Leipzig-Plagwitz. Jetzt wachsen Birken aus dem Gemäuer und den Dachrinnen.
In den Dachrinnen, da sammelt sich natürlich im Laufe der Jahre auch was an, sei es Laub, Staub, der eingetragen wird und damit auch so ein bisschen Substrat zumindest. Und die Bäume, die sich dort ansiedeln, wie beispielsweise die Birken, das sind häufig sogenannte Pionierarten. Also ja, Pioniere wie auch bei uns, Arten, die quasi ins Neuland aufbrechen können. Arten, die mit relativ wenig Nährstoffen zurechtkommen, die noch nicht sehr viel Humus brauchen, also noch keine stark entwickelten Böden, die schon eine richtig dicke Humusschicht haben, weil sie all das abkönnen, diese Nährstoffarmut und die rohen Böden, schaffen die das auch, zumindest ein Stück weit.
Der Prozess der Wiederbesiedlung durch Vegetation heißt Sukzession, erklärt Frau Dr. Sonja Knapp, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale. Die Robinie, besser bekannt als Akazie, wächst hier gut, weil sie sich den Stickstoff aus der Luft holt und weniger aus dem kargen Boden. Die Robinie stammt aus Nordamerika, der Götterbaum hingegen aus China. Beide Bäume mögen warme Flächen, wie sie auf Brachen zu finden sind. Die Faszination an diesen Orten kann Dr. Sonja Knapp jedoch auch nicht erklären.
Ja, nein, es ist halt schon so, dass so ein, ja, einfach das so ein bisschen nachzuvollziehen, was ist früher passiert. Heute gibt es das ja so nicht mehr. So eine älteren großen Fabriken, sehr viel Industrie stirbt ja auch. Und ja, wir sind halt im Osten auch groß geworden irgendwie. Und ja, dann dort noch zu sehen, wie das früher so gewesen ist, so ein bisschen Abenteuerlust natürlich, kommt man da jetzt rein. Was gibt es da drin zu sehen? Was ist noch übrig geblieben auch von früher?
Ihre Touren durch die verlassenen Betriebe nennen Tofu, Bratwurst und Baxelmann Urbexen. Der Begriff ist abgewandelt von Urban Exploration, was sich übersetzen lässt mit Stadterkundung. Hinter dem Urbexen steckt mehr als ein Trend. Es ist eine Szene, eine Subkultur, eine Mischung aus Abenteuer und Archäologie. Und das Urbexen ist keine ostdeutsche Erscheinung. Es gibt einen geschichtlichen Hintergrund, der bis ins 18. Jahrhundert reicht. Der Franzose Philibert Asper gilt als Entdecker-Urahn. Er gelangte zur Berühmtheit, weil er die kilometerlangen Pariser Katakomben erforschen wollte. Aber er teilte das Schicksal vieler Forscher und wurde Opfer seiner Ideen. 1793 verlor sich jede Spur von Philibert Asper. Seine Überreste fand man 11 Jahre später in den verwinkelten Stollenanlagen, tief unter dem Pariser Kopfsteinpflaster.
Wenn früher Ferien waren und ich mit meinem Bruder, sind wir losgezogen zu meinem Vater im Betrieb. Das war früher halt einfach so, dann sind wir hingefahren mit der Straßenbahn und mein Vater war Schlosser Maschinenbauer, hat er gelernt und hat auch da gearbeitet. Und das war noch was ganz anderes, da sind wir durch den ganzen Betrieb gelaufen. Und ja, wenn heute gefertigt wird, das sind viel strengere, striktere Abläufe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch so möglich wäre. Mein Vater hat uns dort durch den ganzen Betrieb geführt und dann hat er uns diese Anlage gezeigt und jene Anlage. Und der Schweißer hat uns was Dennis geschweißt. Und das waren halt noch so Sachen, ja, das war für uns als Kinder damals echt schön gewesen, sowas zu sehen. Und die ganzen Kollegen sind natürlich auch, ach, ihr Kleinen kommt her, ich zeige euch dies, ich mach das. Und
was ihr baut, kein Schützendach, hat's für euch und kein Gemach. Was ihr kleidet und beschut, tritt auf euch voll Übermut. Klinklang, Klinklang, tönt der Hammer mit seinem Sarg. Klinklang, Klinklang, zerreißt die Kette von Schlafzahn.
Neben den Götterbäumen, Birken und wilden Möhren finden sich oft noch Überbleibsel aus dem früheren Arbeitsalltag hier. Schränke, Schreibtische, Bilder von nackten Frauen an den Wänden der Werkhallen und oft auch alte Akten. Für alle, die in den Lost Places auf Erkundungstour gehen, gilt allerdings die Regel: Nimm nichts mit und lass nichts liegen. Einmal jedoch verstieß Tofu Bratwurst gegen diesen Kodex, als er stapelweise Personalakten von ehemaligen Arbeiterinnen und Arbeitern fand. Viel zu persönlich, als sie da einfach liegen zu lassen. Am 21.11.1975 schreibt die Betriebsleitung: Wertes Ehepaar S., wir müssen Sie heute leider über eine unangenehme Angelegenheit in Kenntnis setzen. Ihr Sohn Thomas ist am Mittwochabend unerlaubt in die Räume unserer Küche eingestiegen und hat dort 8 Schachteln F6 und 7 Schachteln Juwel gestohlen. Dieser Diebstahl wurde von der Kriminalpolizei bearbeitet. Mit seiner Handlungsweise hat Thomas das Ansehen des Lehrlingskollektivs verletzt und das Vertrauen zum Kollektiv gebrochen. Monika K. schreibt: Ich bin seit 1969 verheiratet, bin gesund und lebe in geordneten Verhältnissen. Dirk K. fleht beinahe: Ich will mich bemühen, ordentlich zu arbeiten und fleißig zu lernen, meine gesteckten Ziele zu erreichen, damit ich später ein guter Facharbeiter werde.
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, etwas noch hierher zu rücken, damit wir nicht so laut reden müssen.
Und dann bietet sich mir eine einmalige Gelegenheit. Zum Tag der Industriekultur gibt es eine öffentliche Führung über das ehemalige Fabrikgelände der Adolf-Bleichert-Werke.
So, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Führung.
Es gehört zu den schönsten Lost Places in Leipzig. Riesige verrostete Sprossenfenster werfen kegelförmiges Licht in die weiten Hallenbögen. Rings um alte Stromkästen verzweigen sich Leitungen. Es sieht aus wie eine Kunstinstallation. Ein Schild warnt: Vor jedem Kontrollarbeitsgang säubern und entgraten. Die Seilwinden haben ihr Seil längst verloren. Ein riesiger Kran aber ist immer noch bewegbar. Ehemals edle Einbauschränke gammeln vor sich hin. Auf den Schreibtischen türmen sich Geröll und Schutt. Manchmal hängen noch rostige Schilder an den verlassenen Arbeitsplätzen mit Aufschriften wie Verantwortungsbereich 1260 70. Kollege Neidhardt.
Ich hab's nicht. Wir müssen nicht unbedingt zuhören. Meine Damen und Herren, noch mal ganz kurz zu 2 Punkten.
Zur Werksführung sind 50 Leute unterschiedlichen Alters gekommen. Viele haben ihre Fotoapparate mitgebracht. Adolf Bleichert gründete seine Fabrik für Drahtseilbahnen 1881. Adolf Bleichert und Co. waren damals die erfolgreichsten Seilbahnbauer. Später zu DDR-Zeiten beherbergte der riesige, unter Denkmalschutz stehende Fabrikkomplex den volkseigenen Betrieb Verladetechnik, kurz VTA. Der Stammbetrieb des Kombinats Tagraf stellte zum Beispiel Kabel- und Autokrane und Verladebrücken her. Seit der Betriebsschließung 1991 stehen die Werkhallen und Bürogebäude leer. Fasziniert laufe ich auf dem Gelände umher. Da stehen Grüppchen, die sich lautstark echauffieren, wie schäbig es jetzt hier aussieht. Als ob man früher im Dreck gelebt habe. Andere bewundern stumm die noch immer vorhandene Schönheit der Backsteinbauten. Im Vorbeigehen höre ich, wie eine ältere Dame zu ihren Begleitern sagt: Ich würde so gern noch einmal in mein altes Büro gehen, aber allein traue ich mich nicht. Die Begleiter zucken hilflos mit den Schultern, auch sie haben Angst. Sie wollen nicht das alte Bürohaus betreten, auf dem groß das Schild prangt, betreten auf eigene Gefahr. Ich bleibe stehen. Kurz entschlossen biete ich der Frau an, sie zu begleiten. Sie willigt sofort ein.
Na, wenn Sie es wagen, dann würde ich
mit. Na klar, ich komme mit.
Und von der anderen Seite. Also ich würde auch, aber das sieht ein bisschen, nee, also ach, da ist zu.
Ach je.
Kommt man die Treppe noch hoch schwer, hm?
Frau Brigitte lächelt mich zurückhaltend an. Wir kennen uns ja überhaupt nicht. Und so richtig wissen wir noch nicht, wie wir in das Haus hineinkommen sollen.
Ich würde gerne mal hochgehen, also wenn wir es schaffen. Aber das ist ungefährlich, oder?
Ja, hier drüben ist ein bisschen locker.
Na, wir haben doch, wir kommen auf die nächste Treppe, wenn wir.
Ja.
Wir müssen jetzt hier die Haupttreppe hoch. Und ja.
Mein Gott. Wollen Sie es wagen?
Haben Sie Angst? Die Leute hier auf dem Fuß. Hier die alten schönen Fliesen noch alle erhalten. Ich habe hier alles geklaut. Hier kriegen wir Länder mehr. Wir können Fliesen. Einstürzen wir aber nicht.
Jo. Okay.
Wollen wir auch erstmal, ja?
Sie sind mutig.
Ja, Vorsicht, einfahrend. So, jetzt mal hier links rein, wenn es geht. Oh, ist das toll? Was liegt denn hier vom Matten? Haben da welche gepackt, oder?
In diesem Betrieb hat Frau Brigitte ihre kaufmännische Lehre absolviert. Danach arbeitete sie einige Jahre in der Buchhaltung. Obwohl sie vor fast 60 Jahren den Betrieb verließ, sind ihre Erinnerungen so präsent, als wäre es erst gestern gewesen.
Oh, hier mein alter Buchhalter. Nee, das kann nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Komisch. Komisches Gefühl, wirklich wahr. Ich habe hier gelernt, kaufmännisch. Und hier war die Finanzbuchhaltung drin und wenn die ganzen Eiskarte, die abbrechen mussten, die mussten dann an den Fensterchen, wurden die bedient. Und hier hinten, da saß der Hauptbuchhalter in dem Bereich.
Mitten im Raum stehen Kabinen mit Fenstern. Der Zutritt war nur befugten Personen gestattet, Reisekadern, die ins kapitalistische Ausland durften. Die Devisenabrechnung wurde hinter verschlossenen Türen erledigt. Jetzt spaziere ich mit Frau Brigitte einfach so in das einstige Heiligtum des Hauptbuchhalters. Und wir bewundern die alte Wandvertäfelung.
Aber mit dem Tresor, das ist ein Riesenraum. Zwei Schlüssel hier, ne? Und wenn man da drin ein richtiger Raum, der ist genauso groß wie hier bis hinter zur Wand. Und da waren dann rechts und links die Regale.
So wie es Frau Brigitte erzählt, entsteht in meinem Kopf ein Bild dieses Tresorraumes. Wenn jemand von außen die Tür schloss, veränderte sich der Luftdruck im Raum. Laut Frau Brigitte toll, aber irgendwie auch beängstigend.
Ach, das war für seine Teststelle hier und Zahnarzt war hier unten und der Arzt. Ach ja, das muss der Bereich sein. Ein Stück weiter hinter kann man noch durch. Ja, wir hatten Betriebsarzt und alles und auch eine gute Zahnärztin. Das war die Zahnstation hier. Ja. Habe ich auch meine erste Freundin gekriegt hier in dem Bereich.
Herausgerissener Bodenbelag, jede Menge Graffitis. Der Fußboden übersät mit Scherben, Schutt, Abfall. Wer veranstaltet dieses Chaos in den stillgelegten Betrieben? Es gilt doch der Ehrenkodex. Nimm nichts mit, lass nichts liegen.
Kennt ihr euch hier aus in dem Gelände?
Nee.
Okay.
Aber ihr sucht welche?
Nee, wir wollen aufs Dach einfach nur.
Ach so, nee, das weiß ich nicht.
Okay.
Die Fabrikgelände ziehen die unterschiedlichsten Menschen an. Es kommen Fotografen, Geocacher, Kabeldiebe und Altmetallsammler. Für die meisten ist die Neugier der Motor. Und für manche, die gar nichts mehr haben, bieten sie einen Rückzugsort.
Davor habe ich mal einen getroffen, der meinte, der hat da irgendwie 20, 30 Jahre gearbeitet und schläft jetzt dort im dritten OG oder irgendwie da, wo er früher gearbeitet hat. Hat er gemeint, dass er da ist. Es war quasi ein Obdachloser oder sowas in der Art. Oder zumindest halbjährlich, meinte er, lebt da auf der Straße und so und hat tatsächlich so sich in seinem alten Betrieb wieder eingefunden.
Nach der Führung frage ich Frau Brigitte, ob wir einen Kaffee zusammen trinken wollen. Zur Verstärkung nimmt sie ihre ehemalige Kollegin Frau Elisabeth mit. Wir wählen die Gaststätte der Gartenanlage Seilbahn. Eine Anlage, die Adolf Bleichert und Co. 1917 für ihre Beschäftigten gegründet haben. Auch Frau Elisabeth arbeitete bereits in den 50er Jahren bei VTA als Dolmetscherin.
Um da mal dieses Arbeitsverhältnis noch mal zu illustrieren. Es gab zu DDR-Zeiten immer wenig Blumen, frische Blumen. Und in der Koppistraße, nicht weit von unserem Betrieb, gab es das Blumengeschäft Donner. Und natürlich hat jemand mal immer ein Jubiläum oder einen Geburtstag und so. Und da sollte dann natürlich ein Strauß wenigstens sein. Und da sind wir einmal während der Arbeitszeit, ohne dass da einer sich aufgeregt hätte, sind wir da gegangen. Eine und so, hat sich dort eine Stunde angestellt bei Donner und hat dann einen schönen Strauß mitgebracht.
In den Werkhallen und Bürohäusern arbeiteten zu DDR-Zeiten Tausende von Arbeiterinnen und Arbeitern im Schichtbetrieb. Das Kollektiv wurde für viele so etwas wie eine Familie. Man verbrachte Arbeitszeit und große Teile der Freizeit miteinander. Auf dem Fabrikgelände existierte fast so etwas wie eine kleine Stadt. Mit Kindergarten, Ärzten und einem Frauenruheraum.
Ach, da gab es damals den Walter Ulbricht, der hatte doch da wieder mal so eine Parole rausgegeben. Jeder Mensch an jedem Ort einmal in der Woche Sport.
Ja.
Und da haben wir damals das im Betrieb eingerichtet, haben das aufgenommen. Oh ja, das machen wir. Und wenn der sagt, einmal, wir machen zweimal oder dreimal in der Woche. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns um 9 nach der Frühstückspause, also kurz nach der Frühstückspause getroffen. Und da haben wir unter frischem Luft unsere Übung gemacht. Und da haben wir viel Spaß gehabt und hatten ein gutes Gefühl.
Die Tage als Lost Place sind für die Adolf-Bleichert-Werkhallen gezählt. Ab 2014 werden hier Wohnungen, Geschäfte und ein Fitnesscenter entstehen. Wenn alle Fabriken eines Tages abgerissen oder umfunktioniert sind, dann verschwindet auch diese Art lokale Auszeit in der Stadt. Es sind vielleicht die letzten Räume im städtischen Gebiet, die in keiner Weise erschlossen sind. Kein Geschäft, keine Kneipe. Nicht mal eine Bratwurst kann man hier kaufen. Aber braucht eine Stadt nicht auch solche Orte? Herausgefallen aus der Zeit? Wild und ein bisschen unberechenbar? Aber auch romantisch und in sich gekehrt? Am Ende kann man sich nur noch auf die Erinnerung von Menschen wie Frau Brigitte und Frau Elisabeth verlassen. Sie haben ihre Fundstücke über Jahrzehnte aufbewahrt.
Ich habe immer noch die Ingenieurarbeit alles liegen, aber es hat doch keinen Zweck mehr, das aufzuheben. Haben Sie das noch?
Hat keinen
Haben
Zweck
Sie schon entsorgt von Ihrem Mann alles, die ganzen Sachen?
Nein, aber das,
es tut ein Leid.
Doch noch an manchen.
Ja, ich eben auch.
Ingenieurarbeit.
Und dann hatte da eine Patentschrift, das war zwar nicht die Welt, aber irgendwie, ich habe das alles noch aufgehoben.
Das habe ich auch.
Ich guck mal nach, ob ich ein Beutelchen habe.
Von der Arbeit aufgewacht. Und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Kling, klang, kling, klang, tönt der Hammer mit seinem Sang. Kling, klang, kling, klang, zerreißt die Ketten von Schabzwang. Kling, klang.
Industrieruine. Faszination und Wehmut. Feature von Judith Burger. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprach Anja Schneider. Ton André Lühr und Holger Klimchen. Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Stefan Karnis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.